Ja, moin, ich grüße dich herzlich. Jetzt geht es in die nächste Runde mit Verrückt nach Römer. Und ich freue mich, dass wir uns wieder auf den Weg machen können, um das Ende des dritten Kapitels heute zu lesen. Aber das müssen wir ja schon mal sehen. Bald sind Ferien und wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass auch in den Ferien Verrückt nach Römer weiterläuft. Also das heißt, gerade dann, wenn man Zeit hat, Muße hat, in der Bibel zu lesen, dann sind wir vor Ort und bieten euch jede Woche neu unseren Bibeltalk an. Also bleibt dran, auch in den Ferien. Wir gehen immer weiter, Folge für Folge, durch den Römerbrief durch. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom. Rom damals eine Welthauptstadt, weil er die Christen in der Welthauptstadt dafür gewinnen will, dass sie die Botschaft von der Rettung durch Jesus Christus, dass sie diese Botschaft ja in alle Teile des römischen Reiches liefern, dass sie dafür Sorge tragen, dass jeder sie hört. Deswegen geht er auch auf so viele Fragen ein. Ja, ist denn das wirklich nötig, dass man gerettet wird? Oder ist es denn wirklich so, dass der lebendige Gott, dass der an jedem Menschen interessiert ist? In den ersten Kapiteln bisher hat Paulus sich damit beschäftigt. Und nun kommt er sozusagen schon letztes Mal und diesmal, er kommt immer mehr zum Zentrum, zu seinem Herzenssatz. Und dieser Herzenssatz, der hat 1500 Jahre, nachdem Martin Luther darüber nachgedacht hat, hat der Großgeschichte geschrieben, nämlich in der Reformation. Alle Reformatoren, Martin Luther, Johannes Calvin, Huldrych Zwingli, sie alle haben den Römerbrief gelesen und sie alle sind in der Beschäftigung mit dem Römerbrief quasi zu dem Durchbruch gekommen, dass sie neu die Versöhnung in Jesus Christus, die Rettung durch Jesus Christus erkannt haben. Und das gab natürlich auch Gegenwind. Ist ja klar, da wo jemand an Tradition und Gewohnheit rüttelt und Neues, was heißt Neues, das Alte wieder neu ins Gespräch bringt, da werden die traditionellen Kräfte wach und kämpfen dagegen. Tja, so ist das. Wenn Kirche erneuert werden soll, dann gibt es auch immer Gegenwind. Und diesen Gegenwind, den haben die Reformatoren erlebt. Und ein Satz, in dem Martin Luther seine Erkenntnis zusammengefasst hat, er hat ungefähr 4 Sätze solcher Art geschrieben, aber der eine Satz, der lautet, allein durch den Glauben. Allein durch den Glauben. Und dieser Satz, allein durch den Glauben, der fußt auf dem Text, den wir heute uns angucken wollen. Also Römer 3, Vers 27 bis 31. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke. Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, gewiss, auch der Heiden. Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Also Paulus spricht über das Rühmen, über die Angeberei. Das hat er ja vorher auch hinreichend gezeigt, dass alle Sünder sind, aber sich alle fein rausreden. Die einen blasen sich auf und vergleichen sich mit den anderen und sagen, ja, ich bin aber echt nicht so schlecht wie der da oder ich bin doch besser, ich brauche keine Rettung, ich bin doch nicht verloren, ich kann mir schon selber helfen. Natürlich, jeder braucht Unterstützung, jeder braucht hier und da Support, aber mehr denn eben auch nicht. Und innerlich hat er das dann diskutiert. Und die Antworten, die die Menschen so geben, in Frage gestellt. Das waren Typen von der Art, ich weiß, was gut ist. Ich lasse mich doch nicht von außen bestimmen. Von einem Gott da oben, ich bin doch nicht seine Marionette. Das ist ein Rühmen ohne Gott. Aber man kann sich auch religiös rühmen. Paulus setzt sich mit der Religion seiner Zeit, aus der er kam, auseinander, und das war das Judentum. Er war ja studierter Theologe, er hatte die Tora studiert. Und auch da gab es eben dieses Rühmen. Ich bemühe mich, das Gebot, die Gebote zu halten. Natürlich schaffe ich es nicht ganz, aber wer sich bemüht, der ist doch auf jeden Fall besser als der, der sich nicht bemüht. Tue Gutes und rede darüber. Das war so ein Grundsatz der damaligen Zeit, dass man einfach sagte, ich tue gute Dinge und ich mache die auch bekannt. Das erinnert mich so ein bisschen an so Charity-Sendungen, wo dann unten so ein Laufband durchläuft und drin steht, wer wie viel gespendet hat. Das ist Rühmen, also Angeberei. Mit dem mehr oder weniger Gutem, was man halt tut, setzt man sich in Position. Und Paulus sagt, damit ist jetzt Schluss. Es gibt keine Angeberei mehr. Nur einer kommt groß raus, und das ist bei dem, was ich euch jetzt erzähle, der lebendige Gott. Die Ehre Gottes wird groß, der sich in Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, offenbart. Der wird groß, der wird gerühmt, weil er die Lösung bietet. Er ist der Retter für Juden und nicht für Nichtjuden. So wie übrigens das Volk Israel, das in seinem Glaubensbekenntnis jeden Tag formuliert: Höre Israel, Jahwe ist Gott, Jahwe ist einer. So beten sie es. Und das nimmt jetzt quasi der Paulus auf und sagt, guck mal genau. Gott ist der eine für das Volk Israel, aber durch den Schöpfer der Welt und den Herrn aller Menschen werden wir nun gerettet. Dieser eine, der hat sich in Jesus offenbart, also in Jesus, dem Messias. Also in Jesus, in dem er am Kreuz stirbt und aufersteht, quasi das Kreuz bestätigt wird durch die Auferstehung, dadurch bekomme ich Zugang zu Gott. Tja, Paulus. Wer kann sich also rühmen? Na, Gott, weil er sich so etwas Geniales ausgedacht hat. Und dann kommt eben Vers 28, wo die Reformatoren diesen Alleinsatz hier haben. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das hier heißt, Jesus hat alles getan. Gott selber hat alles getan. Deswegen ist es vergeblich, sich quasi auf der Gesetzesleiter immer weiter nach oben zu arbeiten, weil man im Licht dessen, was Jesus getan hat, feststellt, die Gesetzesleiter ist zu kurz. Ich komme nicht bei Gott an, ich komme nicht im Himmel an. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel, der mir zeigt, mit dem, was du selber leisten kannst, kannst du dich nicht erlösen. Sondern, sagt Paulus, allein durch den Glauben. Nun haben wir darauf hingewiesen, dass im griechischen Urtext dieses allein nicht steht. Also da, das, was Luther hier übersetzt hat, heißt eigentlich durch Glauben und nicht allein durch Glauben. Das allein hat Luther da reingeschummelt, aber nicht ganz ohne Grund. Nämlich der durch Glauben steht sozusagen an zentraler Position. Das heißt, es ist das, worum sich der ganze Satz dreht. Und deswegen hat dieses allein sinngemäß sein Recht. Also nicht durch Klimmzüge moralischer oder religiöser Art, sondern allein durch Glauben. Das betont Paulus hier. Ja, was ist denn nun Glauben? Ist das ein Fürwahrhalten? So denken manche. Manche sagen auch, Glaube ist ein Vermuten. Glauben ist nicht Wissen. Ich meine, das ist die allerschlimmste Definition von Glauben, weil das natürlich nicht dem biblischen Bild entspricht. Im biblischen Bild ist Glaube eher eine Gewissheit und nicht ein Vermuten, ein Dahintasten. Wie ist das nun mit dem Fürwahrhalten? Das ist auf jeden Fall nicht so falsch, wie das, was ich eben gesagt habe. Denn das, was Jesus getan hat, das nehme ich ja an. Das heißt, das nehme ich ernst, auch wenn ich nicht dabei war. Das heißt, das ist schon ein Fürwahrhalten, Annehmen. Aber das Spannende ist, in der Bibel geht es eben nicht nur darum, was ich glaube, sondern wem ich glaube. Das ist das Zentrale. Wem glaube ich? Wem vertraue ich? Wir sagen das ja auch. Ich vertraue mich dir an, wenn ich mich zum Beispiel bei dir ins Auto setze. Das heißt, ich setze mich mit meinem Leben in das Auto, das du steuerst. Und dann riskiere ich damit oder vertraue mein ganzes Leben dir an. Und das glaube ich, das ist hier sowohl im Griechischen wie auch im Hebräischen gemeint, wenn von Glauben die Rede ist. Sich jemandem anvertrauen. So wie beim Auto. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Das meint also Paulus, wenn er sagt, allein durch Glauben, indem ich mich Jesus anvertraue, auch indem ich das ernst nehme, was er für mich getan hat, aber ich verbinde das mit dieser Person, der ich mich anvertraue. Und dem Glauben entspricht, dass mir alles geschenkt wird. Und deswegen gibt es auch Gewissheit. Immer da, wo ich quasi über das nachdenke, was ich noch tun kann, da habe ich keine Gewissheit. Da, wo ich über das nachdenke, was Gott getan hat, habe ich 100% Gewissheit. Und nun sagen am Schluss natürlich in diesem innerlichen Dialog, den Paulus führt, die Religiösen, na, damit machst du doch das Gesetz Gottes kaputt. Also, was bleibt denn dann? Wozu sollen die Leute dann sich noch an Gottes Regeln halten? Also, ich bitte dich, wozu das Gesetz, wozu Gottes Regeln, wenn doch alles geschenkt wird? Da mache ich doch fröhlich einfach einen drauf und alles ist gut. Gott schenkt mir ja auch wieder und wieder und wieder die Vergebung, weil er mich ja liebt. Nun sagt Paulus, das Gesetz, also die Regeln Gottes, die brauche ich zunächst mal als Spiegel. Indem ich da drauf gucke, merke ich, wer ich bin und wie sehr ich Gott brauche. Und das Gesetz treibt mich im Grunde zu dem lebendigen Gott und ich stelle fest, ich komme ohne dich nicht klar, Jesus, ich brauche dich. Das ist das eine. Und das andere, wenn ich Gott kennenlerne, dann will ich ja auch tun, was ihm gefällt. Also, weil ich ihm ja vertraue und weil ich glaube, wenn er mir was sagt, dann ist das nicht dumm. So, und da bekommt das Gesetz eine neue Bedeutung. Nicht als das, was mich erlöst, aber wohl als das, was mir Orientierung gibt und was mir sagt, was Gott cool findet. Und deswegen mache ich mich auf den Weg und sage, ja, ich nehme das in meinem Leben ernst, aber quasi nicht als Voraussetzung für Gottes Liebe, sondern als Folge von Gottes Liebe. Sage ich, ja Gott, ich möchte das tun, was dir gefällt. Die Gebote werden also nicht entkräftet, sagt Paulus, sondern sie werden aufgerichtet. Sie bekommen endlich die Bedeutung, die sie haben. Sie sind nicht der Messias, sie sind nicht der Erlöser, aber sie sind eine Lebenshilfe, die Gott mir gibt. Also, sie werden aufgerichtet und bekommen die Bedeutung, die sie haben sollen. An mancher Stelle, und das lesen wir ja, wenn wir im Neuen Testament lesen, radikalisiert Jesus auch die Gebote, also die Lebenshilfe, die wir haben. Er sagt zum Beispiel, es ist dir gesagt, dass du dich nicht scheiden lassen sollst. Ich sage dir, wenn du eine Frau ansiehst und sie begehrenswert findest oder begehrst, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Also Jesus radikalisiert sie, weil er sieht, dass die Lebenshilfe noch lebenstauglicher sein muss. Aber auch damit bin ich ja nicht erlöst. Erlösung wird mir durch Kreuz und Auferstehung von Jesus geschenkt. Ihr Lieben, Römer 3 ist damit am Ende. Was heißt am Ende? Also, wir werden Leben lang brauchen, um das durchzubuchstabieren. Aber ich hoffe, dass ihr diese Kraft spürt, die die Reformatoren gespürt haben, als sie sagten, allein durch Glauben. Und ja, nächste Woche machen wir weiter. Und vergesst nicht, euren Termin auch freizuhalten in den Ferien, denn verrückt nach Römer geht durch. Durch die Ferien bis zum Ende des Jahres. Für heute alles Gute und macht's gut. Bis bald. Tschüss, euer Hardy.